Jascha hier. Willkommen bei Bergpol on Air, unserem Podcast rund um die Themen Klettern, Yoga, Achtsamkeit und Abenteuer. Wir sprechen mit Menschen aus den verschiedensten Bereichen darüber, wie sie mit Herausforderungen umgehen, über ihren persönlichen Weg dahin, wo sie heute stehen. Und wir wollen dabei nicht nur ihre Sicht als Experte verstehen, sondern auch den Menschen dahinter kennenlernen. In der heutigen Folge spreche ich mit Ulla Lohmann. Ulla ist seit vielen Jahren als Fotografin und Dokumentarfilmerin auf der ganzen Welt unterwegs und hat ein besonderes Faible für Vulkane. Gemeinsam mit Basti, ihrem Mann, hat sie sich als erster Mensch 600 Meter tief in einen aktiven Vulkan abgeseilt, um Fotos vom Lavasee zu machen. Wir sprechen über ihre Anfänge als Fotografin für National Geographic, ihre unstillbare Neugier, wovor sie auf ihren Abenteuern Angst hat und was sie ihren Fotoworkshop-Teilnehmern mitgeben will. Außerdem erzählt Ulla, warum es wichtig ist, eine genaue Vorstellung davon zu haben, welche Ziele man erreichen möchte. Ulla weiß ziemlich genau, was sie will und setzt das dann auch um. Der Titel ihres Buches »Ich mach das jetzt« spricht für sich. Für mich ist sie ein sehr inspirierender Mensch und ich hatte nach dem Gespräch das Gefühl, mit ihr einmal um die Welt gereist zu sein. Viel Spaß beim Zuhören! Ich habe so diese Geschichte gehört, dass du mit 17 auf einem Schiff angeheuert hast als Köchin, obwohl du gar nicht kochen konntest.
Genau.
Kannst du kurz erzählen, wie das dazu gekommen ist und wo es hingegangen ist?
Naja, eigentlich habe ich meine Karriere als Fotograf einer Lüge zu verdanken, weil ich habe auf meiner ersten Weltreise ein Schiff im Hafen liegen gesehen. Ich war fast mit der Weltreise fertig und habe einfach das Schiff gesehen und innerlich gespürt, da muss ich drauf. Also das ist, ich weiß nicht, das kennst du bestimmt, da hat man so einen Wunsch oder so ein Gespür, das ist was für mich. Und ich habe dieses Schiff gesehen und wollte da drauf. Ich wusste nur nicht, was ich denen erzählen sollte. Und als dann der Captain vor mir stand, so ganz großer, imposanter Mann, und auf mich runtergeguckt hat, hat er gefragt, naja, was kannst du denn? Mit so einer ganz ernsten, tiefen Stimme. Dann ist mir nichts anderes eingefallen, als zu sagen, ich kann kochen. Es war eine Lüge. Und mir ist einfach nichts anderes eingefallen. Ich habe mir gedacht, naja, okay, kochen wird schon irgendwie gehen. Aber als ich dann das erste Mal Lasagne machen sollte, sah das ganz genauso aus wie das, was ich über Bord gespuckt habe. Ich konnte nämlich nicht nur nicht kochen, sondern auch nicht segeln.
Okay, was war das? Also es war ein Segelschiff.
Genau, und drei Master, so ein Piratenschiff, sieht wirklich aus wie ein Piratenschiff.
Wo ging es auf der Reise hin?
Wir sind von Samoa nach Tonga gesegelt. Das war meine erste Reise mit dem Schiff, das erste Mal kochen auf dem Schiff. Das war gleich 3 Wochen auf hoher See. Und danach bin ich insgesamt noch weitere 3 Jahre meines Lebens auf dem Schiff mitgefahren. Natürlich immer in Abschnitten während dem Studium. Aber ich bin durch den ganzen Pazifik gesegelt, Neuseeland, Australien, wieder zurück, Südsee, Marquesas, Tahiti. Genau, so überall da, wo es schön ist und wo es schön warm ist. Und nach Vanuatu bin ich auch gesegelt, das habe ich vergessen. Sorry. Mm.
Ah. Das war die Insel mit dem Vulkan.
Genau.
Du warst also davor schon unterwegs und also warst schon so in diesem Reisevibe eigentlich drinnen. Hattest du dann, als du auf diesem Schiff und als auch dieser große Kapitän vielleicht vor dir stand, da irgendwie Angst oder Zweifel oder bist du da die ganze Zeit mit vollem Optimismus irgendwie rangegangen?
Seitdem ich 15 bin, trampe ich und das hat mir ganz viel über das Leben und über die Menschen erzählt. Also ich habe immer so ein Gefühl, dem ich vertrauen konnte. Wenn ich dieses Gefühl hatte, so ein negatives Gefühl, ist meistens irgendwas schiefgegangen und da habe ich mir eine relativ gute Menschenkenntnis angeeignet. Ich muss aber gestehen, als ich dann gemerkt habe, dass auf dem Schiff nicht wirklich viele Mädels sind, um ganz genau zu sagen, 1, das war ich, und dass halt irgendwie die Besatzung aus 17 Jungs plus Kapitän bestand, habe ich mal ein bisschen geschluckt, aber du, also ich habe schon andere Sachen unterwegs erlebt und habe gesagt, das kriege ich auch noch hin.
Okay, wenn du sagst, du hast schon was, also schon ganz andere Sachen erlebt, was war da so das, sag ich mal, was dir am meisten Angst vielleicht oder eingejagt hat oder so die größte Schwierigkeit, der du da begegnet bist damals?
Dass ich mein Messer zurücklassen musste. Ich habe, wenn man trampt, muss man einfach mit solchen Sachen rechnen. Ich habe in Bikini in Costa Rica getrampt und wurde da mitgenommen von einem Typen, der dann etwas zudringlich wurde. Das kann man ihm jetzt tatsächlich im Nachhinein auch nicht wirklich verübeln. Wenn ich so doof bin und in Boardshorts trampe, bin ich einfach selbst dran schuld. Und dann wurde er etwas zudringlich und dann habe ich mein Messer in seinem Oberschenkel zurückgelassen. Das hat mich im Nachhinein ein bisschen geärgert, weil ich das Messer ganz gerne hatte. Aber naja, mal irgendwie so mit Abwehrspray sprühen in Australien oder eben das mit Messer oder so andere Situationen. Ich glaube, das Schlimmste ist, wenn man naiv ist und denkt, es wird schon nichts passieren. Wenn man Gefahr bewusst sieht und auch überlegt, okay, was passiert, wenn, dann ist man gewappneter und dem anderen auch schon einen Schritt voraus, weil man da kühl reagieren kann.
Okay, das heißt, du hast am meisten Angst oder siehst die größte Gefahr dann in anderen Menschen, die dir jetzt vielleicht nicht gut gesinnt sind? Oder gibt es auch andere Dinge, die dir da, also abgesehen von anderen Menschen?
Die Natur ist berechenbar. Wenn du einem Löwe gegenüberstehst, außer er ist satt, weißt du, was er will. Er will dich fressen. Dann kannst du dementsprechend vorsichtig sein, A, nicht so nah an Löwen rangehen, B, vielleicht, keine Ahnung, also nicht gerade alleine zu Fuß unterwegs sein, wenn irgendwo Löwen sind, aber du weißt immer, wo du dran bist. Und nachts im Dschungel oder nachts in der Steppe oder sonst wo in der Natur habe ich eigentlich keine Angst. Aber bei Menschen in der Stadt, da finde ich das immer schwierig. Weil grundsätzlich glaube ich an das Gute im Menschen, habe aber natürlich schon oft das Gegenteil erlebt, gerade wenn Menschen betrunken sind oder mit irgendwelchen Drogen vollgepumpt sind. Also da bin ich sehr vorsichtig, weil das kann ich nicht einschätzen. Mir ist jeder Löwe in der Natur lieber, weil da weiß ich, was er tun wird. Und da war ich einfach so blöd, mich in so eine Situation zu begeben, sag ich mal. Aber bei Menschen, ja, also ich begebe mich auch wenig in solche Situationen oder mehr. Ich begebe mich nicht mehr in solche Situationen, wo was passieren kann. Also ich fahre zum Beispiel in München nachts alleine nicht S-Bahn oder U-Bahn. Da habe ich echt Angst davor. Ist nicht meins.
Okay, das heißt, dein Umgang mit solchen Situationen ist jetzt momentan, dass du sie dann auch vermeidest oder hast du auch andere Strategien, wie du mit so, also mit Angst zum Beispiel umgehst oder wenn.
Also ich sag mal, ich bin mittlerweile weiß ich, welche Situationen mir Angst machen. Ich würde jetzt nachts nicht München am Bahnhof aussteigen und da irgendwas machen. Und deswegen vermeide ich mittlerweile solche Situationen. Aber ich sag mal, in der Natur, bei meiner Arbeit, mein eigentliches Arbeitsumfeld ist ja die Natur. Da kann ich jetzt nicht vermeiden, dass ich da nachts alleine unterwegs bin. Aber wie gesagt, in der Natur, im Dschungel, da habe ich auch keine Angst. Also ich sag mal, meine Angst ist vor Situationen, die ich nicht einschätzen kann und wo ich nicht die Kontrolle drüber habe.
Okay. Ja. Das macht Sinn, auf alle Fälle. Ist dann, als du alleine unterwegs warst oder auf einer Expedition, ist da auch schon mal was schiefgegangen?
Du, warte mal ganz kurz, ja. Jascha. Ich muss mal ganz kurz dem Manuk, der kommt gerade zurück und war beim Einkaufen und hat mir eine Überraschung mitgebracht. Dem muss ich mal gerade ganz kurz sagen, dass ich hier oben am Arbeiten bin und dass er dann ruhig ist. Moment. Jetzt bin ich wieder da.
Okay.
Genau. Angst vor Sachen, vor Situationen, die ich nicht kontrollieren kann.
Ja. Genau, du hast ja gerade gesagt, dass du, also wenn du allein dann in der Natur unterwegs bist, dann nicht wirklich Angst hast, weil du weißt, wie die Natur reagiert und da die Faktoren, die du kontrollieren kannst, auch kontrollieren oder kontrollierst. Ja. Ist da trotzdem schon mal was richtig schiefgegangen auf so einer Expedition, wo du dann dich in der Situation wiedergefunden hast, wo du sagst, ja, ich muss erst mal gucken, wie ich jetzt hier damit umgehe oder...
Es war ganz oft am Anfang, als ich noch nicht wirklich wusste, dass ich in gefährlichen Situationen war, wo ich brenzlige Momente erlebt habe. Und zwar zum Beispiel, ich war auf einem Vulkan in Papua-Neuguinea, habe gesagt, boah, wie toll, wie schön, der spuckt immer mehr und immer mehr. Und habe in den Kraterrand reingeguckt, habe meine Fotos gemacht. Und dann plötzlich gab es einen riesengroßen Knall und dieser ganze Vulkan ist explodiert und mir um die Ohren geflogen. Ich hatte so ein Glück, dass ich da mit dem Leben davon gekommen bin. Das kann man nicht laut genug sagen. Und das ist so eine Situation, wo ich gesagt habe, naja, mittlerweile habe ich das besser im Griff, weil ich einfach mehr weiß und die Situation besser einschätzen kann. Aber am Anfang kann man das einfach nicht. Und ja, deswegen ist halt gerade auch am Anfang relativ viel passiert. Mittlerweile ist das nicht mehr so.
Aber nie was so Tragisches, weil sonst könnte man es ja jetzt nicht unterhalten.
Genau. Meine allerschlimmste Verletzung, die ich je hatte, ist beim Laufen passiert. Also nicht Joggen, nicht Rennen, nicht Skilaufen, sondern einfach nur Gehen. Ich bin gegangen und dabei ist mir die Kniescheibe rausgesprungen. Das ist kein Witz.
Aber nicht auf einer Expedition.
Nein, damals haben wir noch in Südtirol gewohnt und es war auf einem Parkplatz, der ungefähr 2 Kilometer von unserem Haus entfernt war.
Das heißt, die Unfälle passieren zu Hause und gar nicht in den gefährlichen Gebieten oder auf Expeditionen.
Nee, es hört sich wirklich sehr lustig an, aber so ist es wirklich, weil man zu Hause mit solchen Sachen nicht rechnet. Unterwegs passe ich auf. Du kennst es ja auch beim Klettern. Du kontrollierst jede Bewegung. Du überlegst dir, ob du diese Felsnase greifst oder nicht. Wir machen viel Alpinklettern. Da muss man sich jeden Griff ganz genau anschauen. Und da passiert eigentlich meistens nichts. Aber wenn man unbewusst ist und einfach unbedacht irgendwelche Sachen macht, dabei passiert's.
Ja. Seit wann kletterst du eigentlich?
Ui. Schon relativ lange. Ich bin früher immer mit dem Surfbrett um die Welt getingelt und habe in Australien studiert am großen Barriereriff und dort war es dann plötzlich aus mit den Wellen, mit dem Surfen, weil da einfach keine sind. Das große Barriereriff fängt alle Wellen ab. Und dann habe ich nach einer Alternativbeschäftigung geguckt. Ich bin zwar auch Tauchlehrer geworden dort, aber das Tauchen war mir nicht Sport genug und deswegen habe ich dann in Australien mit dem Klettern angefangen. Also schon relativ lang.
Aber das war auch oft, also wovon wir vorher gesprochen haben, als du in der Zeit oder auf der Reise, wo du auf dem Schiff auch angeheuert hast.
Mir hat dann der Pazifik so gut gefallen auf dem Schiff. Ich bin dann zwar zurück wieder nach Deutschland, habe aber mein Geografiestudium in nur 1,5 Jahren bis zum Vordiplom durchgezogen. Ich hatte einfach keine Lust auf Deutschland, habe Tag und Nacht gelernt und war dann auch so gut, dass ich ein Stipendium bekommen habe. Mit dem Stipendium ging es nach Australien und dort habe ich dann Umweltmanagement gelernt, um mich einfach auf den Südpazifik als Gebiet zu spezialisieren und um eben immer wieder in den Ferien auf dem Schiff anheuern zu können. Und so bin ich quasi über das Schiff in Australien gelandet.
Ah, okay. Also genau, das heißt, du hast diese Reise mit 17, diese Weltreise schon gemacht allein. Dann hast du auf der Reise irgendwo dann dieses Schiff gefunden sozusagen, oder es hat dich gefunden, genau. Hast du angeheuert und das hat dich dann da wieder zurückgezogen in diese ganze Gegend im Südpazifik.
Ganz genau.
Okay, und ja?
Das erste Geld für die Weltreise, das habe ich durch einen Jugendforscht-Bundessieg bekommen und zwar direkt bei mir in der Heimat, in der Pfalz, quasi auch vor der Haustüre, habe ich eine 280 Millionen Jahre altes Uramphib gefunden, habe das rekonstruiert und mit dem Preisgeld sozusagen mir die erste Weltreise finanziert. Das heißt, mich hat meine Heimat, eine Entdeckung in meiner Heimat quasi in die große, weite Welt gebracht. Sonst hätte ich mir eine Weltreise auch nie erlauben können.
Warum wolltest du unbedingt auf Weltreise gehen?
Weil ich Geld hatte und weil ich die Welt kennenlernen wollte.
Also so die, so ein Durst nach Erfahrung dann so ein bisschen auch.
Ja, ich habe ja schon eingangs erzählt, dass ich mit 15 immer getrennt bin. Ich war unglaublich neugierig auf andere Menschen, auf ihre Beweggründe und wollte dann nicht nur Europa kennenlernen. Also ich bin immer nach Spanien, nach Frankreich, Italien, Belgien, Schweiz, Österreich, wo auch immer, in diese angrenzenden europäischen Länder bin ich immer getrennt und habe da den Eindruck gehabt, okay, 3 Jahre habe ich das gemacht, jetzt kann ich so ein bisschen einschätzen, wer wir Europäer sind. Aber ich war unglaublich neugierig auf andere Völker, gerade auf Völker, die nicht unseren Lebensstandard haben. Und das wollte ich mir dann am anderen Ende der Welt anschauen.
Okay, das heißt, das hat dich rausgezogen, sozusagen aus Deutschland, dann die Neugier.
Ja.
Cool. Ich finde es also total spannend, weil, also jetzt hast du von außen betrachtet oder auch in der Retrospektive, sehen ja so Lebensläufe irgendwie immer so geradlinig aus. Du hast vorher gesagt von diesem Jugendforsch-Wettbewerb, und dann warst du auf Weltreise und dann hat dich das Schiff gefunden und du bist dann in dem Südpazifik-Gegend, hast dich darauf spezialisiert. Und wenn man aber selber gerade da drin steckt, dann also glaube ich, wirkt es manchmal auch eher so, dass man so ein bisschen zickzack läuft oder einen Umweg macht und so ein bisschen holprig ist. Und was war für dich so der gefühlt, oder kennst du das? Und wenn ja, was war für dich so der gefühlt größte Umweg, den du gemacht hast, der sich dann aber trotzdem irgendwie in diesen Lebensweg eingefügt hat und vielleicht zu was Positivem entwickelt hat?
Der größte Umweg gefühlt war, dass ich mal 3 Tage lang ein fremdes Schiff von oben bis unten geputzt habe und als Bezahlung einen selbstgestrickten, müffelnden, schimmligen Pulli bekommen habe für 3 Tage Arbeit. Das war für mich, wo ich gesagt habe, okay, ich musste jeden Job annehmen, weil ich bin im Schiff in Neuseeland eingelaufen. Ich hatte kein Geld, ich hatte keine warmen Sachen, ich hatte nichts und musste eben jeden Job annehmen. Und da habe ich mir gesagt, okay, die 3 Tage waren jetzt komplett unter ferner liefen. Und im Nachhinein habe ich aber gesagt, es war gut, dass ich diese Erfahrung gemacht habe, dass ich wirklich null Geld hatte und so einen blöden Job annehmen musste, weil es mir dann ein besseres Selbstverständnis oder ein besseres Verständnis dafür gibt, dass man die Sachen nicht für selbstverständlich nehmen soll. Dass man immer ein warmes Dach über dem Kopf hat, dass man immer was zu essen hat, immer was Warmes anzuziehen. Das haben wir in unserer Welt einfach selbstverständlich. Aber in dem Moment wurde es mir nicht selbstverständlich und ich habe wirklich die 3 Tage nur geflucht und gesagt, nee, sowas mache ich nie wieder. Aber es war in Wirklichkeit ganz gut, dass ich es machen musste. Zum Glück war es jetzt keine lange Schleife in meinem Lebenslauf. Also 3 Tage Putzfrau auf einem Schiff für einen Pulli als Bezahlung. Das werde ich jetzt nirgendwo in meinen Lebenslauf reinschreiben. Aber das war einer der Umwege, der mir wirklich viel hinterher gezeigt hat.
Wusstest du das vorher, dass du nur diesen Pullover bekommst? Oder also war das schon...
Ja.
Klar, ja.
Ja, ja. Aber was okay. Soll ich machen? Ich hatte ja. Null Geld. Ich war in Boardshorts die ganze Zeit. Ich habe nur gezittert, weil es so kalt war, weil ich halt, wie gesagt, die ganze Zeit vorher in den Tropen, da gewöhnt sich der Körper ganz anders dran. Und alle Leute haben gesagt, ja, verdienen die halt Geld. Und dann habe ich auch weitere Jobs in Neuseeland angenommen. Zum Beispiel, ich habe Schiffe im Hafen, wo es dreckig und verschissen war, habe ich unter Wasser geschweißt, wo es irre unglaublich laut ist, in einem Dreckshafen, wo man noch nicht mal die Hand vor den Augen sieht, weil es so dreckig ist, weil alle Leute ihre Fäkalien da auch ins Wasser leiten. Das war auch so ein, im wahrsten Sinne des Wortes, Scheißjob. Mhm. Und solche Sachen. Ich habe dann einfach immer irgendwo was gefunden. Und da habe ich auch gemerkt, dass ich nicht nur das Kochen lernen kann, sondern egal was, ob es Schweißen unter Wasser ist, ob es jetzt Putzen ist oder ob es jetzt irgendwie Jonglieren und Haare schneiden und mit was habe ich mir noch Geld verdient? Mit solchen Sachen, ob es was auch immer es ist. Ich kann alles mir aneignen, was ich möchte und damit früher oder später auch ein bisschen Geld verdienen. Heißt nicht, dass ich alles machen möchte, um Geld zu verdienen.
Ja. Aber auch aus jeder Erfahrung dann sowas mitzunehmen. Also auch, wie du das gerade gesagt hast, dass du dann so eine, vielleicht kann man sagen, Demut entwickelst dem gegenüber, was du hast und was andere vielleicht auch nicht haben. Und Und dann aber trotzdem auch offen zu bleiben für solche Erfahrungen, was du dann da mitnehmen kannst, einfach auch wenn es ein Scheißjob ist. Ja.
Man merkt wirklich, wie wenig man braucht und nicht wie viel. Das ist es einfach. Man hat ganz viel Respekt den Menschen gegenüber, die mit wenig auskommen, und wird da auch fast so ein bisschen eifersüchtig, wenn man wieder zu viel anhäuft. Also wir haben jetzt ein Haus südlich von München, Höhe Starnberger See. Und in dem Moment, wo wir ein Haus bekommen haben, haben wir von allen Leuten irgendwas geschenkt gekriegt. Und jetzt ist unser Haus wirklich so ein Sammelsurium. Am Anfang hatte ich nur so viel, wie in meinen Rucksack reingepasst hat. Dann so viel, wie in meine Ente, mein erstes Auto, reingepasst hat. Dann wurde es ein Kombi, dann bin ich mit dem Kombi immer umgezogen. Und dann plötzlich hat der Kombi nicht mehr gereicht. Und jetzt das Haus möchte ich nicht mehr umziehen, weil es sich einfach so viel ansammelt. Und so wie wenig davon man aber auch wirklich braucht, das ist das, was ich von früher auch mitgenommen habe.
Was ist das Wichtigste für dich auf deinen Reisen, abgesehen vom Messer?
Naja, gut, bei mir ist es doof, weil mein Arbeitsutensil, die Kamera, die muss schon immer dabei sein. Ja. Dass ich Kamera dabei habe, ist für mich nicht nur zum Arbeiten wichtig, sondern eben auch als Möglichkeit, von der Reise Momente und Erinnerungen festzuhalten. Weil darum geht es mir auch beim Fotografieren, dass ich ein Gefühl festhalte. Nicht was zeige, was man sieht, sondern was zeigt, was man fühlt. Ich versuche, das zu zeigen, was ich fühle. Und deswegen ist die Kamera für mich auch so wichtig für diese Erinnerungen. Und deswegen möchte ich sie unterwegs nicht missen.
Wann hast du das gelernt, dass das Wichtigste ist, das zu zeigen, was du fühlst und nicht nur das, was da, also abgesehen davon, da ist? So.
Es hat sich so ein bisschen entwickelt. Ich habe dann einfach mich selbst gefragt, warum guckt man sich meine Fotos an? Was macht meine Fotos besonders? Was macht meine Fotos anders? Und dann bin ich so, ja, relativ schnell auch drauf gekommen, dass es viele schöne Fotos gibt, aber dass es nur wenige Fotos gibt, die auch in einem selbst so ein Gefühl wecken. Entweder ein Gefühl, ach, da wäre ich jetzt auch gerne, oder ein Gefühl von Neugierde, von ich will mehr entdecken, oder ein Gefühl von Motivation. Und dann habe ich gemerkt, mit Fotos kann man ja viel mehr erreichen, als nur den Leuten zu zeigen, schaut mal, ich war an diesem schönen Ort. Man kann Leute motivieren, man kann sie motivieren, selbst was zu machen, selbst die Natur zu schützen. Man kann wirklich viel mit Fotos bewegen, mit Bildmaterial. Und das macht mir Spaß, selbst auch mich herauszufordern, meinen Fotos eine andere Ebene zu geben.
Ja. Jetzt hast du meine nächste Frage eigentlich schon fast beantwortet. Weil es, also so dieses Thema, ja, was du schon gesagt hast, es gibt viele Fotos und es gibt heutzutage noch viel mehr Fotos als jetzt vor 10 Jahren oder so, weil es auch viel einfacher wird, Fotos zu machen für jeden. Und das ist ja, also es kann ja schon so ein bisschen einschüchternd sein, einfach diese Masse an Fotos, die es gibt, und auch von der, also sag ich mal, Produktionsqualität sind die Fotos mittlerweile selbst beim Handy gut. Aber dieses, das, also warum sollte man trotzdem seine Fotos also so machen, ne? Das ist.
Es gibt viele Fotos auf dem Markt. Das ist auch wichtig und es ist auch gut. Und gerade jetzt, wo so viele talentierte Leute auch zu Hause waren, wo so viele Leute zu Hause ihre Ecken entdeckt haben, ist es unglaublich, was da an tollen Bildern dabei rausgekommen ist. Allerdings sehe ich das als Profi natürlich ganz anders, weil für mich ist der Markt für schöne Bilder groß genug. Das heißt, ich gehe mit dem Bildmaterial professionell um. Ich mache vielleicht nicht immer die schönsten Bilder, weil ich auch nicht die Zeit habe. Wenn ich mir anschaue, wie viele Semi-Profis oder Amateure, wie viel Zeit die verbringen, draußen zu sein, in der Natur zu sein, irgendwelchen Begegnungen mit Tieren aufzulauern, irgendwelchen schönen Lichtstimmungen aufzulauern, das kann ich als Profi gar nicht leisten, weil ich das ja auch auf die Arbeitszeit anrechnen muss. Ich kann mir nicht so lange solche Sachen erlauben, so lange unterwegs zu sein. Deswegen mache ich oftmals nicht die besseren Bilder, sage ich ganz klar, ist so. Aber ich kann mit dem Material professionell umgehen. Das heißt, ich kann es professionell eine Zeitschrift anbieten, ich kann da professionell eine Geschichte dazu schreiben, ich kann einen professionellen Print machen und den in meinem Online-Shop verkaufen. Also ich habe ganz andere Möglichkeiten, mit den Bildern auch umzugehen, als jetzt viele tolle Fotografen.
Mhm. Genau. Du hast jetzt gerade das Stichwort Zeitschriften genannt. Da würde ich gern kurz drauf eingehen. Mhm. Weil da gibt es noch eine Geschichte, die ich gehört habe. Stichwort National Geographic. Also, du lachst schon, weil du schon weißt, worauf ich hinaus will, gell?
Ich glaube schon.
Genau, also kannst du kurz von dem ersten Versuch bei National Geographic Fotos einzureichen erzählen und dann schauen wir mal, wo uns das entbringt.
Ich hatte eine ganz tolle Geschichte, wo ich gedacht habe, das passt wunderbar für National Geographic. Ein Stamm in Papua-Neuguinea, der seine Toten noch mumifiziert. Und da hatte ich weltweit die allerersten Bilder von diesem Stamm. Ich habe dann tatsächlich eine Audienz in Washington bekommen bei National Geographic, bei einem Bildeditor und bin ganz aufgeregt hingefahren, um meine Bilder zu zeigen. Ich habe die, wie ich fand, schön zusammengestellt und war ganz aufgeregt, habe meinen Rechner aufgeklappt, habe mich hingesetzt und habe die ersten drei Bilder geklickt. Und dann hat der Bildredakteur mich nur angeschaut, hat gesagt, crap light, scheiß Licht. Und er hat meinen Rechner zugeklappt und hat gesagt, okay, das war's jetzt.
War voll niederschmetternd, oder? Also
theoretisch ja, praktisch gesehen hatte er natürlich recht. Im Nachhinein muss ich ihm das wirklich zugestehen. Und in dem Moment hat es mich natürlich ich bin nicht so gut mit Sprichwörtern, aber auf jeden Fall, er hat meinen Ehrgeiz geweckt. So.
Ja.
Er hat in dem Moment meinen Ehrgeiz geweckt und ich wollte nichts mehr wie wieder zurück nach Papua-Neuguinea und das besser machen. Das habe ich dann auch gemacht. Ich bin wieder nach Papua-Neuguinea gefahren, habe noch viel bessere Bilder gemacht, habe das auch in der Nacht gemacht, im Licht von der Taschenlampe, im Licht vom Feuerschein und habe viel natürlichere Bilder mitgebracht, die dann eben irgendwann auch im Heft gedruckt wurden.
Okay, das heißt, es ist jetzt am Anfang nicht gerade so gelaufen, wie du dir das wahrscheinlich vorgestellt hast. Und das motiviert dich aber noch mehr. Also noch was Besseres oder noch mehr zu lernen. Und also das ist total spannend, weil man könnte ja, es gibt bestimmt eine Menge Leute, die sich von sowas total demotivieren lassen würden. Aber man kann solche Dinge eigentlich immer auch anders betrachten und sagen, okay, es ist noch nicht so weit und ich muss noch was lernen oder noch mich weiterentwickeln. Und beim nächsten Mal funktioniert es dann vielleicht.
Überleg mal selbst, wann hast du denn zum letzten Mal Kritik bekommen? Es gibt nicht so viele Leute, die einen kritisieren. Wenn Leute was Kritisches sagen, ist da meistens irgendwo ein wahrer Funken dran. Deswegen finde ich das immer gut, wenn Kritik offen geäußert wird. Und ich kann damit sehr gut umgehen. Das heißt, ich nehme mir da wie auch mit Lob einen Teil davon raus, wo ich damit umgehen kann. Ich nehme nicht alles für bare Münze, auch bei Lob nehme ich teilweise nur einen Teil davon für mich raus. Aber ich nehme aus allem, was mir gesagt wird, was Wertvolles mit. Und erst recht von Kritik.
Mhm. Das ist eine schöne Einstellung. So das zu filtern und zu gucken, also A, auch, wer hat vielleicht sogar das Recht, mir Kritik zu geben und was kann ich daraus mitnehmen? Das ist, gefällt
genau.
mir.
Und bei Lob ist es auch so, weißt du? Ich meine, wenn meine Mami sagt, oh Ulla, hast du toll gemacht, dann freue ich mich da zwar, aber das ist natürlich nicht dasselbe, wie wenn der Fotoeditor von National Geographic sagt, Ulla, hast du toll gemacht. Ja. Und deswegen steigt mir das auch nicht so zu Kopf, wenn irgendwie jemand sagt, boah, toll, super, weil ich dann immer auf der anderen Seite auch überlege, was kann ich denn besser machen? Und gerade online, Social Media mäßig, auf Instagram ist es relativ einfach. Du siehst, ja, deine Follower werden immer mehr und die Leute mögen deine Bilder immer mehr. Das ist organisch, weil es halt, weißt du, wenn du postest, wird es automatisch mehr. Aber da schreiben natürlich nur die Leute, die deine Bilder toll finden. Und deswegen bringt einem das jetzt nicht so viel. Deswegen darf man sich da auch nicht wirklich drauf ausruhen. Also ich meine, ich versuche immer besser zu werden, immer mehr schönere Fotos zu machen, bessere Bildlegenden zu schreiben. Aber ich freue mich genauso, wenn jemand mir kritisch was schreibt. Und wenn jemand sagt, du Ulla, guck mal, das war jetzt gerade Quatsch. Finde ich super, finde ich ehrlich, finde ich toll.
Ja, also aber auch voll schwierig manchmal, glaube ich, Kritik zu äußern, weil es also was eben voll selten ist und dann auch, ja, gar nicht einfach, ehrliche Kritik zu geben. Aber genauso ist es schwierig, auch ehrliches Lob zu geben.
Ja, klar.
Wie du schon gesagt hast.
Und deswegen, wenn man da versucht, auf beiden Seiten irgendwo ein paar Abstriche zu machen, nicht zu sehr das Lob an einen ranlassen und nicht sagen, boah, bin ich jetzt toll, und nicht zu sehr die Kritik an einen ranlassen und zu sagen, oh, bin ich so schlecht, sondern so einen Mittelweg für sich selbst zu finden, aber aus allem was rauszuziehen. Das finde ich wichtig.
Ja, das heißt, wenn du so Foto-Workshops machst, dann gibst du deinen Teilnehmern auch ganz bewusst dann Kritik zu ihren Fotos, wo sie was vielleicht nicht so toll gemacht haben?
Ich mache das immer so. Wir machen abends Bildbesprechungen. Es gibt bei meinen Fotoworkshops immer eine Aufgabe über den Tag über und abends schauen wir uns gemeinsam die Bilder an. Das ist super lehrreich in der Gruppe, weil jeder war am selben Ort, aber jeder hat ganz unterschiedliche Bilder. Und bei mir wissen die Leute, pro Bildbesprechung wird der Wecker gestellt. Es gibt 5 Minuten Zeit. In diesen 5 Minuten gibt es eine Sache, die verbesserungswürdig ist und eine Sache, die mir total gut gefällt. Und dann ist es von Anfang an klar, manchmal finde ich tatsächlich auch nichts Verbesserungswürdiges, dann sage ich das auch so, aber das ist eher immer selten, weil ich natürlich jeden auch auf seinem Niveau abholen kann. Und dass alle Leute wissen, sie kriegen was gesagt, wo sie verbessern können und was gesagt, was gut ist, nimmt auch so ein bisschen den Druck raus. Und das ist mir auch wichtig, dass ich natürlich also vor anderen nicht zu sehr noch nicht mal konstruktive Kritik, das mache ich sowieso nie, aber noch nicht wirklich kritisiere. Wenn man bei mir einen Online-Workshop bucht, ich hatte gerade vorhin auch einen Online-Workshop gehabt von einem Workshop-Teilnehmer. Beim Workshop konnte ich dem solche Sachen nicht sagen, weil das immer in der Öffentlichkeit ist und ich da keinen bloßstellen will. Die Sachen, was sie gesagt kriegen, wo sie verbesserungswürdig sind, das ist immer so verpackt, dass das auch nicht zu kritisch ist. Aber in einem Online-Workshop, da ist es natürlich anders. Wenn man mir gegenüber sitzt und mich nach einer ehrlichen Meinung fragt, dann kriegt man da noch ein bisschen mehr Input, sag ich mal, was ich normalerweise in der Öffentlichkeit nicht sagen würde. Also da gibt's 2 verschiedene Level und ich finde, da muss man auch aufpassen, wie man kritisiert. Was du ja eingangs gesagt hast, ehrliche Kritik ist schwierig anzubringen und du musst ein Forum dafür finden. Und das ist in einem 1:1 Gespräch natürlich viel einfacher als in der Öffentlichkeit, sei es im Fotoworkshop oder im Internet.
Ja, voll.
Ich würde nie bei einem Kommentar kritisieren. Wenn ich ein Foto, also ich werde ja oft gefragt, wie findest du meine Fotos? Ich schreibe immer nur drunter, super Foto. Wenn ich ein Foto nicht so gut finde, also schreibe ich gar nichts. Das ist ganz wichtig, dass ich da sehr sparsam bin mit Kritik in der Öffentlichkeit, weil mir da schnell jemand bloßstellt.
Ja. Was ist so das Wichtigste, was du deinen Teilnehmern versuchst mitzugeben?
Geschichten fotografieren. dass sie mit einem Einzelbild oder mit einer Bilderserie eine Geschichte erzählen sollen. Dass sie sich selbst überlegen, was sie bei diesem Bild gefühlt haben, als sie es gemacht haben, was sie damit weitergeben wollen, was sie den Betrachter spüren lassen wollen. Und das ist quasi auch meistens so eine kleine Geschichte. Die meisten vergessen das so ein bisschen, dass ein Bild nicht nur das Abbild der Wirklichkeit ist, sondern eben auch eine Interpretation der Wirklichkeit. Und das versuche ich eben meinen Teilnehmern mitzugeben. Setzt euch einfach mal hin, überlegt euch, wie fühlt ihr euch und versucht das Gefühl in ein Bild zu bannen.
Okay, das heißt, dass man dann während dem Fotografieren schon in diesem Gefühl oder in dieser Geschichte drin ist.
Genau.
Und, oder gibt es dann auch noch konkrete Dinge, die man dann beachten kann? Also machst du dann auch, es gibt ja verschiedene Techniken, die man anwenden kann beim Fotografieren oder also verschiedene Stilmittel. Machst du das auch so im Einzelnen durch oder wirklich eher, dass es, sie sollen es spüren und dann der Rest kommt dann so von selber?
Ich sag mal, ich habe bei meinen längeren Fotoworkshops, also wir machen so eine ganze Woche einen Fotoworkshop in Südtirol, da sind aufeinander aufbauende Unterrichtselemente. Das heißt, die Teilnehmer werden da einfach so langsam rangeführt und es baut alles aufeinander auf. Bei einem 3-Tage-Workshop oder bei einem reinen Landschaftsfotografie-Workshop ist es natürlich schwieriger, solche Sachen zu vermitteln. Mhm. Aber generell geht es mir weniger um die Technik als um den Ausdruck. Die Technik, die hilft dann, den Ausdruck einzufangen. Zum Beispiel, ich sag mal, Filter bei einer Landschaftslangzeitbelichtung, wenn man Wasserfall schön verschwimmen lassen will, oder ein Crash-Zoom, wenn man jetzt ein Bild mit Action haben will. Das muss man alles vorher im Kopf erst wissen, was man möchte. Und dann kann man das jeweilige Tool einsetzen. Das zeige ich natürlich auch den Teilnehmern. Also das ist schon auch, geht es viel um Technik. Aber ich glaube, wir sind weniger techniklastig als andere Workshops, die sich nur mit Technik befassen. Bei uns geht es viel einfach ums Fotografieren und ums Fühlen auch.
Ja, du hast gerade was total Interessantes gesagt. Und zwar, dass das, glaube ich, wenn ich das jetzt, oh, ich hoffe, ich kriege es zusammen, dass das Bild erst im Kopf entsteht. Mhm. Also man braucht erstmal eine Vorstellung davon, was da am Ende rauskommen soll oder wie das Bild vielleicht aussehen kann oder soll, um es dann umzusetzen.
Ja. Genau. Das sage ich meinen Teilnehmern ganz oft. Ich helfe euch, das Bild umzusetzen. Ihr müsst mir sagen, was und vor allem warum ihr das fotografieren wollt und dann setzen wir es gemeinsam um. Und dann arbeite ich mit jemand auch 1:1, bis eben das Bild so ausschaut, wie er das möchte. Wenn er sagt, ich will die Blume fotografieren, kann ich damit nichts anfangen. Dann sage ich, okay, warum? Was willst du zeigen? Willst du die Blume groß? Willst du klein? Willst du eine große Blume in der kleinen Landschaft oder kleine Blume in der großen Landschaft? Willst du einen Farbkontrast zeigen? Und dann überlege ich mir mit gezielten Fragen mit dem anderen gegenüber, warum er das fotografieren möchte und was ihm da wichtig ist. Und dann plötzlich kommt man auf die Idee, ah, okay, das leuchtende Gelb der Blume ist wichtig. Dann kann man das so machen, dass man es zum Beispiel mit der Taschenlampe von unten anstrahlt und oben abschattet, damit das leuchtende Gelb viel mehr zur Geltung kommt. Dann kann man das so unterbelichten, dass der Hintergrund fast schwarz ist, obwohl es eigentlich auf der grünen Wiese ist. Aber dann kommt diese isolierte gelbe Blume richtig zum Strahlen. Und dann sagt mir der Teilnehmer, ach, genau so ist es. Ich wollte die gelbe Blume wie so eine Sonne haben. Und damit kann ich dann was anfangen.
Okay. Boah, das ist auch voll, also so, das kann man ja nicht nur beim Fotografieren so einsetzen, ne? Dieses, also was ist die Vorstellung, was willst du eigentlich? Mach dir ein Bild davon im Kopf und dann kann man anfangen, das so umzusetzen, wenn man weiß, was und warum.
Genau.
Also das unabhängig vom Fotografieren auch, ne?
So. Ganz genau, das war genauso bei meiner Weltreise. Ich kann ja nicht sagen, ich möchte irgendwann eine Fotografin, ich kann ja nicht sagen, ich möchte einfach mal irgendwie die Welt erkunden und mir das alles angucken und vielleicht da irgendwann davon leben. Das ist sehr diffus. Ich habe schon ganz von Anfang an gesagt, ich will mal irgendwann für National Geographic fotografieren. Ich habe mit 15 ein Abo von National Geographic von einem Professor geschenkt bekommen, von dem Herrn Dobrinski. Und seitdem habe ich das Magazin bewundert, die Fotografen bewundert und habe gesagt, ich will irgendwann mal da auch dafür arbeiten und fotografieren. Ist was ganz anderes, wie wenn ich sage, ach ja, mal gucken, ich werde mit dem Rumreisen vielleicht mein Geld verdienen. Ich konnte nämlich so ganz gezielt mir einen Plan machen. Ich habe gesagt, okay, was muss ich machen? Ich muss das und das studieren, dann muss ich da mal ein Praktikum machen, dann muss ich da mal jemanden kennenlernen, dann muss ich da mal bei National Geographic reinschauen und so weiter. Und habe mir da einfach mehr oder weniger bewusst oder unbewusst die Schritte zurechtgelegt, um dahin zu kommen. Das habe ich dann später auch bei meinem Traum, mich ins Innere vom Vulkan abzuseilen. Als erster Mensch der Welt habe ich das auch so umgesetzt, aber da war es ganz bewusst. Am Anfang von meinem Werdegang war das sehr unbewusst. Später habe ich das Prinzip dann verinnerlicht und konnte das viel bewusster einsetzen, mache das heute noch, weil es einfach sehr sinnvoll ist, nicht nur einen Traum zu haben, sondern den möglichst konkret zu benennen und dann in kleine Schritte runterzubrechen.
Also ich muss jetzt zugeben, ich habe dein Buch nicht gelesen, aber wenn du das so erzählst und vom Titel her geht das auch so in diese Richtung, was du da erzählst.
Genau.
Muss ich jetzt einfach fragen.
Ja. Ich habe ein Buch geschrieben, das heißt, ich mache das jetzt und da geht es darum, was man braucht, um seine Träume umzusetzen. Es ist natürlich anhand eines Beispiels geschrieben, es geht relativ spannend ins Innere von einem aktiven Vulkan, hat viele Missversuche hinter sich, wenn man sich mal so vornimmt, als erster Mensch der Welt 600 Meter in einem tiefen, aktiven Vulkan sich abzuseilen, ist es natürlich nicht so einfach, sonst hätten es ganz viele andere vorher schon gemacht. Und man muss auch tatsächlich relativ viel wissen und nicht nur träumen können, sondern eben auch klettern können. Man will ja nicht nur rein, sondern auch wieder raus. Man muss was über Vulkane wissen, man muss was über die Urvölker wissen und so weiter und so fort. Und das ist in dem Buch alles so als eine Geschichte über mehrere Jahre aufgeschrieben und dann eben auch am Ende ist es aufgelöst, ob ich es geschafft habe oder nicht.
du bist so krass aktiv. Also es ist echt, also muss ich sagen, du machst du diese Dokus, machst das Buch, dann seilst du dich in den Vulkan ab, dann machst du die Weltreise und dann nebenbei noch Fotoworkshops. Kommst du auch manchmal zur Ruhe? Und wenn ja, wie?
Naja, ich sag mal, das mit der Ruhe hat sich jetzt, also Ruhe in dem Sinne gibt's bei mir nicht. Mein Kopf ist auch immer aktiv und mein Körper wäre es am allerliebsten auch. Also ich habe unglaubliche Schwierigkeiten, so einen ganzen Tag im Büro zu sitzen. Muss ich leider auch machen, gebe ich zu. Aber das sind die Tage, wo es richtig, also wo ich so ein wirkliches Kribbeln habe und sage, oh, ich will raus, ich will raus. Da könnte man sagen, äußerlich, ja, ich komme zur Ruhe, ich sitze vorm Rechner, ich bewege mich nicht viel, aber innerlich schaut es dann bei mir anders aus. Also ich glaube, das ist ein unterschiedliches Ding, ob ich sage, ob ich innerlich oder äußerlich zur Ruhe komme. Aber innerlich und äußerlich zur Ruhe, das komme ich tatsächlich beim Klettern. Also du kennst das ja auch, das ist schon ein ganz toller Sport, um sich aufs Wesentliche zu fokussieren, nämlich den Moment.
Ja.
Und jemand anders, der mir auch beibringt, mich auf den Moment zu fokussieren, ist unser Sohn. Der Manok ist jetzt 2,5 Jahre und der ist immer auch auf Expedition bei den ganzen Fernsehdrehs, Doku-Drehs und so ist er immer dabei. Der war mit 19 Monaten schon in 43 Ländern. Aber da ist das Reisen natürlich auch ein bisschen anders, weil er andere Dinge sieht. Und da entdecke ich die Welt auch neu. Das heißt nicht, dass ich da unbedingt zur Ruhe komme, aber manche Dinge muss man ein bisschen langsamer angehen lassen.
Mit dem Kind?
Ja. So. Ja. Also jetzt auch nicht wirklich. Das hört sich... Also Ich habe mir das anders, ich habe mir das gar nicht vorgestellt. Ich habe das, alle sagen, ja, warte mal, bis du 18 wirst, dann ändert sich alles. Warte mal, bis du, keine Ahnung, 21 bist, bis 30 bist, bis verheiratet bist, bis dein erstes Kind hast. Irgendwann ändert sich die Welt und alles wird furchtbar. Ich warte immer noch auf diesen Moment, wo alles anders wird. Es hat sich nicht viel geändert mit Kind, aber man ist schon ein bisschen langsamer unterwegs. Man organisiert ein bisschen mehr und wir haben jetzt auch meistens jemand dabei, der sich um den Manu kümmert oder suchen Leute vor Ort. Also ich war mit ihm 3 Wochen in Indonesien auf einem großen Auftrag für Geo, war ich alleine mit ihm 2 Wochen unterwegs und da habe ich dann vor Ort einfach einen Babysitter gesucht, habe das Baby denen in die Hand gedrückt und habe gesagt, hier komm, ich muss jetzt mal nachts zum Vulkan, passt mal aufs Kind auf. Das geht auch. Der ist es gewohnt, der macht es ohne Probleme mit.
Okay. Jetzt nochmal kurz, sorry, zurück zu dem Thema Ruhe und zur Ruhe kommen. Also das heißt, wenn du kletterst, kommst du zur Ruhe. Ansonsten bist du immer auf Achse und immer eigentlich Vollgas und Energie.
Ja, also ich glaube, das ist eher so mein Naturell. Ich meine, beim Fotografieren gibt es auch manche Situationen, aber da bin ich beim Fotografieren. Also das ist schwierig, jetzt einen schönen Vulkanausbruch zu erleben und das jetzt bewusst zu tun, weil da bin ich zu sehr Fotograf. Da will ich dann auch meine Fotos machen. In solchen Momenten komme ich dann leider auch nicht richtig zur Ruhe. Also manchmal nehme ich mir schon die Zeit, dann auch hinterher noch in Lavasee reinzugucken und einfach zu sitzen und zu fühlen und das aufzuschreiben. Aber ich würde sagen, ich bin jemand, der relativ schnell denkt, der auch immer geistig gefordert sein muss, gerne auch körperlich gleichzeitig. Das ist mir noch lieber. Aber ich bin kein unruhiger Mensch in dem Sinne, dass ich halt immer irgendwie was anderes mache oder was anderes machen muss. Also ich kann mich auch sehr lange mit einer Sache aufhalten und vertiefen und das auch sehr intensiv machen. Aber ich brauche immer diese neuen Impulse, ohne jetzt so ein Danger-Seeker zu sein, der immer schneller, höher, weiter will. Aber ich glaube, die Neugierde treibt mich an. Und neugierig aufs Leben, neugierig auf offene Fragen, da kommt man nie so wirklich zur Ruhe, weil man immer merkt, da gibt es noch viel mehr, was man noch nicht weiß.
Ja. Wow. Danke.
Ja, gerne.
Ich hätte noch eine Abschlussfrage. Und zwar, also vielleicht, ja, ich stelle sie einfach mal. Welche 3 von deinen vielen, vielen Erlebnissen würdest du als die wichtigsten Erlebnisse deines Lebens einordnen? Also so die Erfahrungen, die dich zu dem gemacht haben, der du heute bist.
Der Selbstmord von meinem Vater. Mein erster aktiver Vulkan und der Heiratsantrag im aktiven Vulkan oder beziehungsweise die Hochzeit mit dem Basti. Ohne den Basti wäre ich, glaube ich, heute nicht da, wo ich bin. Er ist immer so der ruhende Pol. Durch ihn komme ich tatsächlich auch mal mehr zur Ruhe. Und er hält mich da auf dem Boden und natürlich nur mit ihm konnte ich den Manu bekommen. Und so die Familie in dem Sinne, es hört sich zwar sehr altbacken an, aber das ist schon was, was mir eben ganz, ganz, ganz viel bedeutet.
Ja, voll schön. Dann hast du ja, also ergänzt du euch ja so ein bisschen, wenn er so dann der Ruhepol ist und du die aktivere Energie.
Ja, passt schon ganz gut zusammen. Also wir haben uns auch übers Klettern kennengelernt, von daher war das auch sehr schön und ich weiß, dass ich ihm immer 100% in jeder Situation vertrauen kann, weil wir auch einfach sehr viel extreme Situationen schon zusammen hatten. Und ich sage immer, wir brauchen keine Ehetherapie oder Paartherapie, wie auch immer das alles heißt. Klettern ist viel besser, da musst du gemeinsam an einem Strang beziehungsweise an einem Seil ziehen und da kannst du dich nicht wirklich streiten. Und von daher, wenn ihr mal irgendwelche Probleme in der Beziehung habt, geht zusammen klettern, das hilft immer.
Ja, da kommen definitiv die ein oder anderen Themen mal hoch. So, und man muss ja dann irgendwie bewältigen, wenn man klettern, wenn man dabei gerade ist. Ja.
Klar.
Boah. Ulla, vielen Dank für dieses voll offene Gespräch und die vielen Einblicke in deine Welt. Ja.
Sehr, sehr gerne, lieber Jascha. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke für deine tollen Fragen.
Wir freuen uns, wenn ihr den Podcast auf eurer Lieblingsplattform abonniert und uns auf Instagram oder Facebook folgt. Bis zum nächsten Mal, euer Jascha.